kennt ihr auch diesen Wunsch oder die Sehnsucht sogar, Gottes Stimme zu hören? Es muss ja nicht immer gleich die laute Stimme vom Himmel sein. Eine innere Stimme würde ja reichen. Und ich habe das schon erlebt und ich wünsche mir das viel häufiger. Oder dass Jesus durch einen starken Eindruck zu mir spricht, sodass ich genau weiß, was er jetzt von mir möchte. Ich wünsche mir, wenn ich nach Gottes Willen frage, dass ich eine klare und deutliche Antwort bekomme. Ich möchte seine Stimme hören, nicht nur in den großen Entscheidungen des Lebens, sondern so hautnah, nah dran am Alltag, dass ich von ihm durch den Alltag geleitet werde. Ich wünsche, dass er zu mir spricht, durch ein Wort in der Bibel, beim Bibellesen, Gedanken, Eindrücke, beim Beten oder völlig unverhofft im Alltag. Das habe ich auch schon erlebt und ich möchte das viel häufiger. Kennt ihr auch diese Sehnsucht? Und möchtet ihr auch Menschen sein, denen man abspürt, dass sie ganz nah dran sind an Gott? Der Predigtext aus Jesaja 58, der hat mir da aus ganzem Herzen gesprochen. Denn da geht es genau um diese Sehnsucht. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und wollen zu gern meine Wege erkennen. Wie ein Volk, das Recht vor mir lebt und auch meine Gebote hält, fordern sie von mir ein gerechtes Gericht und begehren Gottes Nähe. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Das hat mir aus dem Herzen gesprochen. Ich frage jeden Tag nach Gottes Willen. Und ich möchte, dass er mich wirklich konkret durch den Tag leitet und führt. Und ich bemühe mich, so zu leben, wie es Gott gefällt, nach seinen Geboten zu leben. Ich möchte in seiner Nähe sein. Gut, ich faste jetzt nicht. Könnte mir gut tun. Aber ich möchte Fasten an dieser Stelle mal weiter fassen. Mit Fasten ist hier eine geistliche Übung gemeint. Durch Fasten wollte man sich ganz auf Gott ausrichten. Fasten meint eine intensive Zeit ganz alleine mit Gott und für Gott. Mit Fasten will man sich also in diesem Verständnis, in diesem Text hier, ganz auf Gott konzentrieren, auf Gott ausrichten, ihm nahe sein. Und ich glaube, diese geistliche Übung würde uns auch gut tun. Dabei muss es ja nicht immer gleich Verzicht auf Essen sein. Online-Fasten zum Beispiel könnte uns durchaus gut tun. Mal so einen Tag ohne Handy, ohne Bildschirm und dafür Zeit mit Gott verbringen. Oder Medienfasten. Alles wegtun, was uns ablenkt, aus den Medien abschalten, Zeit mit Gott verbringen. Ich würde aber das, was hier mit Fasten gemeint ist, allgemeiner Fasten, so wie wir das verstehen, mit stille Zeit. Zeit mit Gott. Viele von uns lesen morgens in der Bibel oder in der Losung, nehmen sich eine Zeit für Gott, das Gebet. Andere machen das zu einer anderen Tageszeit. Fasten steht hier also für Zeit mit Gott verbringen. Bibel lesen, Gebetszeit, stille Zeit oder auch Lobpreis. Und nun machten damals die Menschen die gleiche Erfahrung, die wir auch kennen. Nämlich, wir fragen uns, warum fasten wir eigentlich und du suchst es, siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht? Oder jetzt auf uns übertragen, Herr, ich bete zu dir. Ich lese in der Bibel, ich mache Lobpreis, aber du siehst es nicht, du redest nicht. Kennst du das? Du liest regelmäßig in der Bibel, du hältst täglich deine stille Zeit, du betest vielleicht sogar mehrmals am Tag, du fragst nach Gottes Willen, du möchtest dich von Gott leiten lassen, aber es bleibt still. Die stille Zeit bleibt still. Und vielleicht fragst du dich dann, ja, warum schweigt Gott zu meinen Problemen und Nöten? Ich tue doch so viel. Ich führe doch ein geistliches Leben in stiller Zeit, mit Bibel lesen. Ich engagiere mich in der Gemeinde. Aber Gott reagiert nicht, ich höre nichts von Gott. Und vielleicht hast du dann versucht, ja, da muss ich halt noch mehr Bibel lesen, noch mehr stille Zeit machen, noch mehr Lobpreis machen. Vielleicht hast du schon einen ganzen Tag stille Zeit gemacht, einen ganzen Tag mit Gott, aber Gott hört nicht, er antwortet nicht. Ich habe eine gute Nachricht, Gott bleibt nicht stumm. Gott will zu uns reden, auch heute, jetzt in diesem Gottesdienst, so wie es damals durch seinen Propheten getan hat, so will er auch heute, jetzt in diesem Gottesdienst, durch sein prophetisches Wort zu uns sprechen. So wie damals der Prophet gesagt hat, ruft aus voller Kehle, also laut, rufe so laut du kannst, lass deine Stimme schallen wie eine Posaune und halte meinem Volk seine Vergehen vor, die Nachkommen Jakobs ihre Schuld. Und so spricht dieses prophetische Wort von damals auch heute laut in unsere Situation. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen zu gern meine Wege erkennen, wie ein Volk das Recht von mir lebt und auch meine Gebote hält. Fordern sie von mir gerechtes Gericht und begehren Gottes Nähe und fragen, warum fasten wir? Und du siehst es nicht. Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht? Und dann sagt Gott, woran das liegt, dass wir seine Stimme nicht hören. Und wie gesagt, Fasten dürfen wir jetzt wirklich mit unseren geistlichen Übungen gleichsetzen. Stille Zeit, Bibel lesen, beten, Gebetsspaziergang und alles, was wir sonst so machen. Und dann sagt Gott, seht doch, was ihr in euren, seht doch, was ihr in euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch und schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eure Stimme drum kein Gehör. Soll das vielleicht ein Fasttag sein, der mir gefällt, ein Tag, an dem der Mensch sich beugt und seinen Kopf wie eine Binse hängen lässt, sich in den Trauersack hüllt und sich in die Asche setzt? Nennst du das ein Fasten? Soll das ein Tag sein, der Jahwe gefällt? Gott stellt unser geistliches Leben hier deutlich in Frage. Ist unsere stille Zeit zu einer Form verkommen? Man kann ja täglich treu seine stille Zeit machen, Bibel lesen, und ohne zu merken, wird es nur noch eine Form. Eine gute Tradition, gute Übung, aber ohne Leben. Ohne echte Gemeinschaft mit Gott. Ich kenne das sehr gut. Ich nehme mir Zeit für Gott. Ich lese in seinem Wort, ich bete und will auf ihn hören. Aber dann sind meine Gedanken schon mal bei meinen Geschäften. Meinen Tagesgeschäften. Ich bin mit meinen Gedanken, wenn ich Bibel lese, schon mal bei meinen Tagesgeschäften. Auch beim Gebet. Ich nehme meine Tagesgeschäfte mit ins Gebet hinein. In mein Gebet, in meiner Zeit mit Gott, dreht sich schon alles um das Tagesgeschäft, was so ansteht oder was mich so beschäftigt. Kennt ihr das auch? Natürlich bringe ich meinen Alltag zu Gott. So soll es doch sein, oder? Dafür ist er ja da, dass ich ihn in mein Tagesgeschäft hineinnehme oder mein Tagesgeschäft in die Zeit mit ihm hineinnehme. Aber wenn ich das hier lese, ist es offenbar doch nicht so. Offenbar ist es doch anders. Gott will nicht nur dafür da sein, dass ich mein Tagesgeschäft mit ihm bespreche. Oder kennt ihr das auch? Beim Beten denkt ihr plötzlich an Konflikte. Ihr denkt plötzlich beim Beten oder beim Bibellesen an Menschen, die euch ärgern, die euch das Leben schwer machen, die euch verletzen. Und dann mischen sich im Gebet plötzlich ganz böse Gedanken. Ärger und Wut kommen hoch. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch mit der Faust auf andere losgeht, aber das kennt ihr doch sicher auch. Man kann auch mit gefalteten Händen die Fäuste innerlich ballen. Und dann wundern wir uns, wenn Gott schweigt. Wenn wir uns beim Beten, in der stillen Zeit schon mit unseren Gedanken rund um unsere täglichen Geschäfte drehen, wenn wir Ärger und Streit im Herzen haben, wenn wir nicht vergeben können, es wäre jetzt verkehrt zu sagen, das darf nicht in die stille Zeit rein. Das wäre ja Heuchelei. Wir können das ja gar nicht. Nein, darum geht es nicht, dass wir das jetzt rauslassen aus unserer Zeit mit Gott. Wir dürfen diese Dinge Gott sagen, aber eins wird hier ganz deutlich. Wir sollen loslassen. Fasten bedeutet doch loslassen. Verzichten, loslassen. Zeit mit Gott verbringen heißt also loslassen. Hört auf das, was Gott durch sein prophetisches Wort zu uns sagt. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit. Knotet die Jochstricke auf. Gebt Misshandelnden in Freiheit. schafft jede Art von Unterdrückung ab. Ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und wenn du dann zum Herrn rufst, wird er die Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, Antwort zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleumdest. Wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst verlangen hast, und so einen darbenden Satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wieder hell klar. Dann wird der Herr dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt, gibt dir die nötige Kraft. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Gott sagt, lass los und du wirst meine Stimme hören. Lass los und ich werde dich leiten. Löse die Fesseln der Ungerechtigkeit, knote die Jochstricke auf, gib Misshandelnden die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Wo musst du loslassen? Wen hast du gefesselt? Nicht mit Stricken, mit Gedanken. Weil du nicht bereit bist zu vergeben. Vielleicht hast du schon oft vergeben, aber du hast den Menschen nicht freigelassen. Das ist ein Unterschied. Versöhnung heißt freilassen, freigeben. Aber du hältst ihn immer noch gefangen. Hältst ihm immer noch das vor, was er oder sie dir angetan hat. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, sagt Gott. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Ungerechtigkeit steht also für gestörte Beziehung. Löse diese gestörte Beziehung auf. Löse diese unguten Gedanken, die Fesseln in deinen Gedanken. Mach die Jochstricke auf. Ein Joch, das ist ja so ein Ding, was einen einengt. Gott würde vielleicht heute sagen, mach die Schubladen auf. Lass die Menschen raus, die du in deine Schublade gesteckt hast. Wir haben ja so unseren Schrank mit Schubladen, wo die Menschen ganz unterschiedlich einsortieren. Vielleicht hast du da eine Schublade, wo draufsteht, nicht vertrauenswürdig. Ich kann dir nicht vertrauen. Eigentlich willst du auch gar nicht vertrauen. Du lässt ihn in der Schublade und gibst ihm nicht die Chance, dass er neues Vertrauen aufbauen kann. Macht eure Schubladen auf, lasst die Menschen raus. Hört auf, Menschen unter Druck zu setzen. Da gibt es ja ganz feine Formen, wie wir Menschen unter Druck setzen können. Mit Vorwürfen, immer wieder. Mit schlechtem Gewissen. Man kann sehr schön schlechtes Gewissen machen. Mit überhöhten Erwartungen. Lasst los, sagt Gott. Lasst los und ich werde euch antworten und euch leiten. Das ist ein Fasten, was Gott gefällt. Und in gewisser Weise ist es ja auch Verzicht. Ich verzichte ja auf was, wenn ich den anderen freigebe. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Wir verzichten auf Vorwürfe, wir verzichten auf Vorurteile, wir verzichten auf überhöhte Erwartungen und überhaupt auf Erwartungen an Menschen. Und in den weiteren Aufforderungen geht es im Prinzip auch um Verzicht. Nämlich ladet Hungernden euren Tisch. Da verzichte ich ja auch einen Teil meines Essens, wenn ich andere einlade. Nehmt Obdachlose bei euch auf, wenn du jemanden halbnackt oder zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieh die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zum Herrn rufst, wird er dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Ich habe gedacht, ist es nicht so einfach, was hier steht? Ist es nicht so einfach? Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann gehen halt Menschen frei. Wenn wir wollen, dass Gott uns antwortet, dann geben wir halt den Bettler am Zelt deswegen was. Dann spenden wir Kleider an Geld und helfen unseren Nächsten. Und dann redet Gott zu uns. Das wäre im Prinzip auch wieder eine Übung. Anstelle von stiller Zeit machen wir jetzt halt soziales Handeln. Und ich habe gedacht, das wäre doch letztlich wieder Gesetzlichkeit. Wenn du das tust, werde ich das für dich tun. Wenn du dich sozial engagierst, Not linderst, dann werde ich zu dir reden. Nein, habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, oder? Das wäre doch zu einfach, so ist doch Gott nicht. Ich glaube, Gott geht es hier um mehr. Und das klingt in den Vers 8 an. Da klingt an, um was es Gott eigentlich geht. Vers 8. Dann heilen deine Wunden schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nahrung sein. Der Prophet beschreibt hier ein Bild, was die Israeliten aus der Zeit der Wüstenwanderung kannten. Gott ging in einer Wolken- und Feuersäule vor ihnen her, durch die Wüste, und der Engel des Herrn ging hinter ihnen her. Und das war nicht nur ein himmlisches Navigationsgerät. Denn diese Wolken- und Feuersäule, die war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Denn wenn sie am Rastplatz waren, dann blieb diese Wolken- und Feuersäule. Sie war dann am Zelt der Begegnung, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Hier ist Gott. Und ich glaube, das will Gott. Er will Gemeinschaft mit uns. Gott will Begegnung. Und in dem Bild von der heilenden Wunde, ist auch ein sehr schönes Bild, wo etwas, eine Wunde langsam zuwächst und sich wieder mit Haut schließt. Gott will Heil für uns. Diese Heilung, da steckt das Wort Heil drin. Und Heil in der Bibel ist ja kein statischer Zustand von irgendeiner abgehobenen Seligkeit. Heil ist eine lebendige, innige Beziehung. Das beschreibt die Bibel mit Heil. Kein Status, sondern eine lebendige, innige, tiefe Beziehung. Der Prophet beschreibt ja eine tiefe, innige Beziehung. Wir rufen, Gott gibt Antwort. Genau das, was wir eigentlich wollen im Alltag, so dass wir im Alltag mit Gott reden und er sofort antwortet. Gott kritisiert hier sein Volk, weil sie keine echte Beziehung mehr zu ihm haben. Und das ist krank. Und das muss heil werden. Das Fasten war für sie zu einer frommen Technik geworden. Und sie meinten, damit könnten sie Gott beeindrucken. Ja, sie meinten sogar, einen Rechtsanspruch ableiten zu können. Wir fasten und du sprichst zu uns. Und genauso kann unsere stille Zeit auch zu einer frommen Übung werden, verkommen. Wir verbringen jeden Tag Zeit mit Gott, ganz treu, vielleicht schon ganz früh am Morgen. Stehen extra früher auf, quälen uns aus dem Bett, lesen jeden Tag treu in der Bibel, beten. Aber dann erwarten wir aber auch, dass Gott zu uns spricht. Wir haben schließlich auch eine Leistung erbracht. Dann möchten wir, dass er zu uns spricht und uns führt. Aber mal ganz ehrlich, um was geht es uns da eigentlich? Wir erwarten, dass Gott zu uns spricht und uns führt. Es geht um uns in dieser Übung. Ich möchte gerne Gottes Stimme hören. Ganz ehrlich. Ich möchte, dass er mich im Alltag leitet. Ich möchte, dass er mir hilft, wenn ich ihn anrufe. Und wenn ich mich auf Gott konzentriere, weil ich seine Stimme hören möchte, wenn ich mit meinen Fragen zu ihm komme, wenn ich mir Zeit nehme, die Stimme höre, wenn ich in der Bibel lese, weil ich eine Antwort für eine Frage möchte, ganz ehrlich, um was geht es mir dann? Es geht mir um eine Information. Ich möchte Information von Gott. Ich lese in der Bibel, ich höre, in der Stille, ich bete, weil ich Information von Gott möchte. Und da frage ich mich schon, ist das Beziehung? Stell dir vor, du besuchst deinen besten Freund, die beste Freundin, und eigentlich geht es dir nur darum, die neuesten Informationen zu bekommen. Und wenn du dann die Information endlich hast, sagst du, danke, tschüss. Was ist das für eine Beziehung? Gott will nicht, dass wir zu ihm kommen und die neuesten Informationen abholen. Oder dass wir Anweisungen für den Alltag von ihm abholen. Oder Aufträge oder Befehle. Herr, ich komme jetzt zu dir und sage dir, was für heute dran ist. Gott ist nicht Alexa, von der wir Informationen bekommen. Und in einer Beziehung mit Gott geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendeinen Vorteil für mich raushole. Weil ich was gehört habe von ihm, habe ich ja einen Wissensvorteil. Es soll um Gott selbst gehen. Mich hat bei diesem prophetischen Wort ein Stichwort sehr angesprochen, nämlich gefällt. Das kommt zweimal mindestens in diesem Text vor. Und in der Elberfelder Übersetzung wird das sehr schön deutlich. Vers 2 heißt es, es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Das wirft der Prophet letztlich dem Volk vor, und auch mir. Es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir, wenn Gott mich konkret führt, wenn er zu mir spricht. Es gefällt mir, wenn ich seine Stimme im Alltag höre. Das gefällt mir. Da kann ich mich voll wiedersehen. Und dann sagt Gott, was ihm gefällt. Das fand ich sehr interessant. Was gefällt eigentlich Gott? Ein Fasten, das mir gefällt, ist so, nämlich löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstücke auf, gebt Misshandelnden in Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab, ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen sieht, gibt ihm was anzuziehen und hilft dem, der deine Hilfe braucht. Der Prophet steht hier als Späßchen gegenüber, was mir gefällt und was Gott gefällt. Uns gefällt, seine Stimme hören, geführt werden. Gott gefällt, lösen, befreien, teilnehmen, aufnehmen, helfen. Bei allem, was mir gefällt, geht es mir um mich. Und so sieht oft auch meine Zeit mit Gott aus. Es geht um mich. Letztlich geht es mir gar nicht um Gott, es geht mir um mich in der stillen Zeit. Aber Gott gefällt es, Beziehung zu haben. Und Gott möchte, dass wir danach fragen, was ihm eigentlich gefällt. Und das ist doch im Grunde Beziehung, oder? Dass ich in der Beziehung frage, was gefällt dir eigentlich? Nicht, dass ich nur sage, was mir gefällt, was ich gerne hätte, sondern eine echte Beziehung lebt doch davon, dass ich frage, was gefällt eigentlich dem anderen? Was möchtest du? Was gefällt dir? Es geht also darum, dass wir fragen, Gott, was möchtest du eigentlich? Und dann sollte das das zentrale Thema in der stillen Zeit werden. Herr, was willst du eigentlich? Ich habe von einem geistlichen Vater gehört, der sich angewöhnt hat, vor dem Beten erstmal zu fragen, Herr, was soll ich jetzt beten? Ich finde das genial. Ich will das einüben. Nicht gleich losbeten, sondern fragen, Herr, was möchtest du jetzt eigentlich, dass ich beten soll? Das will ich einüben. Herr, was soll ich jetzt beten? Wenn ich mit der Situation konfrontiert bin, dann will ich nicht einfach intuitiv losbeten, sondern fragen, Herr, was möchtest du jetzt eigentlich? Oder ich denke an Francis Laubach, ein Mann, der ganz nah dran bei Gott war und das gelebt hat, wirklich jeden Augenblick mit Gott zu leben, der beschreibt mal, wo er einen Gebetsspaziergang gemacht hat und gesagt hat, Herr, was wollen wir jetzt denken? Finde ich genial, diese Frage. Du bist mit Gott unterwegs und du verbringst Zeit mit Gott und sagst, Gott, was wollen wir jetzt denken? Zeig mir, was du möchtest. Nicht gleich ich, sondern Gott, was möchtest du, was gefällt dir? Ich finde das faszinierend. Im Beten erstmal zu fragen, Herr, was gefällt dir jetzt? Was willst du? Herr, was soll ich beten? Um was geht es dir? Letzte Woche, ich war gerade mit diesem Text schon so ein bisschen im Arbeiten, da hat Gott auf ganz merkwürdige Weise zu mir gesprochen. Nämlich durch die Warn-App Hessenwarn. Kennt ihr diese App Hessenwarn? Da wirst du für Erdbeben, Lebensmittel und Kuchen und alle möglichen Zeug gewarnt, kriegst aufs Handy. Und da kam eine Vermisstenmeldung von einem 16-jährigen Mädchen. Das war auch, glaube ich, irgendwo, wo sie vermisst gemeldet. Ich habe das gelesen und mich hat es plötzlich so berührt. Und da habe ich mir vorgestellt, was passiert jetzt mit diesem 16-jährigen Mädchen? Wo ist die jetzt? Wird die jetzt irgendwo missbraucht? Wird sie gequält? Wird sie geschlagen? Sitzt sie vielleicht irgendwo im Keller noch? Und da habe ich mir vorgestellt, was mögen jetzt ihre Eltern fühlen? Das ist doch der Albtraum jeder Eltern, wenn du weißt, dein Kind ist irgendwo bei ganz bösen Menschen. Und du weißt nicht, was sie mit ihm anfangen. Und plötzlich spürte ich diesen Schmerz der Eltern, diese Angst. Und ich habe selbst, obwohl ich das Mädchen gar nicht kenne, plötzlich eine Angst gehabt um dieses Mädchen. Und dann hat mich Gott, in dieser Angst, wo ich das so gesehen habe, hat mich Gott angesprochen mit einer inneren Stimme. Und Gott hat zu mir gesagt, so fühle ich mit denen, die misshandelt sind, die unterdrückt sind, die gebunden sind. So fühle ich mit den Hungernden. So fühle ich mit den Bedürftigen. Und dann mit einem Mal hat Gott so deutlich gesagt, so geht es mir mit den Verlorenen. Diesen Schmerz fühle ich. Gott sprach sehr deutlich durch diese Vermisstenmeldung zu mir, so wie du jetzt diesen Schmerz für dieses Mädchen empfindest, so fühle ich mit verlorenen Menschen. Und auf einmal bekam ich ein Gespür für das, was Gott eigentlich gefällt und was Gott will, wo Gottes Sehnsucht ist. Dann ging es nicht mehr um meine Sehnsucht, um meine Wünsche, sondern plötzlich hatte ich die Sehnsucht Gottes in mir. Was ich merke, ist, das ist Gottes Beziehung. Wo ich merke, was Gott gefällt, was Gott berührt, was Gottes Sehnsucht ist. Und in so einer Beziehung, wenn Gott so zu uns spricht, dann werden wir fragen, Herr, was willst du jetzt? Und er wird antworten, sogar durch die Wahn der Essenwahn. Und wenn wir dann danach fragen, was Gott gefällt, wenn wir Gottes Sehnsucht teilen, dann werden wir es Fesseln lösen. Da muss man mich nicht noch auffordern, jetzt löst endlich die Fesseln, sondern dann werde ich Fesseln lösen. Dann werde ich Menschen aus Schubladen rauslassen. Dann werden wir aufhören, Menschen unter Druck zu setzen. Dann werden wir teilen, Menschen aufnehmen, Hilfsbedürftige bekommen. Dann werde ich nicht aus Pflichtgefühl an Bettler was geben, sondern wenn ich Gottes Sehnsucht für diesen Menschen spüre, dann werde ich anders mit ihm umgehen. Dieses Verhalten kommt dann aus einer tiefen Gottesbeziehung. Also kann man umgekehrt sagen, das hat mich sehr herausgefordert, unser soziales Verhalten sagt etwas aus über unsere Gottesbeziehung. Unser soziales Verhalten, das ist so, wie wir mit Menschen umgehen, drückt das etwas aus, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Oder die Jahreslosung gehen in die gleiche Richtung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn du die Barmherzigkeit des Vaters erlebst, wirst du barmherzig sein. Das gleiche Prinzip. Oder was Thomas Penzel letzte Woche hier über die Gemeinde gesagt hat. Wo er gesagt hat, in einem Punkt, Gemeinde spiegelt Gottes Liebe wider. Gemeinde ist ein Spiegel der Liebe Gottes. Der Zustand unserer Gemeinde sagt etwas aus über unsere Gottesbeziehung in der Gemeinde. Wenn wir nah dran sind bei Gott, wenn wir fragen, was Gott gefällt, wenn wir Gottes Sehnsucht teilen, dann passiert was Faszinierendes. Und das hat für mich letztlich auch nochmal ganz starken Wunsch ausgelöst. Ich sage, das möchte ich für mich, das möchte ich für unsere Gemeinde, nämlich dann strahlt dein Licht wie die Morgenröhre auf. Ich finde das ein starkes Bild. Es ist kalt, es ist unangenehm und plötzlich siehst du, wie die Sonne aufgeht, die Morgenröhre, es wird langsam warm. So ein Mensch möchte ich werden. So soll Gemeinde sein, dass Menschen uns so wahrnehmen, wie die aufgehende Morgenröhre, die es hell macht, die es warm macht. Oder du wirst wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das sind zwei faszinierende Bilder, die ich mitnehmen möchte, die ich euch auch so als Sehnsucht mitgeben möchte. So soll doch unsere Gemeinde sein, wie das Licht des Morgenrots am Ende einer kalten Nacht. Oder wie ein blühender Garten mit reichlich Wasser. Und das ist, glaube ich, die Folge, wenn wir fragen, Gott, was gefällt dir eigentlich? Gott, wo ist deine Sehnsucht? Und ihr werdet uns sagen, und ihr werdet uns leiden und uns antworten. Und dann wird das eintreten, was Thomas Penzel auch letzte Woche erzählt hat von einer Gemeinde. Er hat erzählt von einer kleinen Gemeinde, die ohne große Aktionen Menschen angezogen hat. Die haben keine Einsätze gemacht, keine Aktionen, sondern die waren einfach so, wie dieser Garten oder wie dieses Licht. Und dadurch sind Menschen gekommen. Das wünsche ich mir für mich als Nachfolger Jesu